Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Danke für euer Kommen. Wer lange genug gläubig ist, der wird irgendwann mal mitbekommen haben, dass es heißt, wie könnt ihr essen gehen, um mal auf diesen Punkt zu kommen, wenn die Welt verloren geht? Wie könnt ihr euch so in einer Gemeinde behaglich einrichten, während die Welt verloren geht? Müssen wir nicht raus? Müssen wir nicht an die Front? Sind wir nicht verantwortlich? Und die Frage stellt sich heute Morgen, wie viel Verantwortung haben wir den Ungläubigen oder den nicht Christus nahen oder den mit Christus gehenden zu bekehren? Oder wie viel Verantwortung haben wir, oder anders formuliert noch, wie viel Verantwortung hat der, der Jesus noch nicht hat? Hat er nicht auch was zu bringen? Und wer ein bisschen so in unserer Szene vertraut ist, der weiß, strategisches Vorgehen zur Evangelisation, ja. Strategisches Gebet. Ich sage dir, es gibt weder ein strategisches Vorgehen noch ein strategisches Gebet. Wisst ihr, wer unser Vorbild ist? Sehr gut, ich merke, das ist eine gut fundierte Gemeinde, die hat eine gute Lehre. Es gibt nach Epheser 4 den fünffältigen Dienst. Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer und Hirten. Ich bleibe gerne bei dem fünffältigen Dienst, so wie das die meisten Gelehrten sagen. Ich habe mit einem Rechtsanwalt aus der Gemeinde mal gesprochen und dann kamen wir so auch auf das Thema und sagte, ich bin Jurist. Für mich steht da Lehrer und Hirte, das ist eins. Also nur vierfältiger Dienst. Ich sage, na gut, wenn du das so siehst, die Theologen sehen das anders. Aber ihr wisst ja, zwei Juristen, drei Meinungen. Ihr wisst auch, warum die 10 Gebote so eingängig ausgefallen sind, dass jeder sie versteht, weil kein Jurist mitgewirkt hat. So sind die Zusammenhänge. Jesus als unser Vorbild, was er erlebt hat, wir wissen, sein Leiden und so weiter, das ist zwar nicht mit Golgatha, aber so in gewisser Weise, nehmt euer Kreuz auf und ihr werdet verfolgt und so weiter. Also es ist nicht so, dass wir besser gestellt sind, was den Umgang der Menschen mit Christen angeht und mit uns, als Jesus erlebt hat. Und wir erleben Jesus jetzt, und du hast von ihm gehört, da wo er ist, da wackelt die Wand. Da ist Stimmung, da passiert was, und du sagst, der Mann wäre genau der Richtige für meine Stadt. Nun will ich diesen Mann mal als Evangelisten beobachten und teilhaben, bevor ich ihn einlade, groß werbe und so weiter. Bringt da wirklich das, was die Leute sagen? Sozusagen die Schaden kommen sie, sie bekehren sich, er heilt jeden und so weiter und so fort. Ich habe mal auf einer Konferenz gesprochen und dann sage ich, Jesus hat nicht alle geheilt. Und dann kam Protest aus der Menge. Ich sage, nun warte erst mal ab. Ne? Ganz schön, kommen wir noch. Doch, ich warte mal ganz ruhig. Jesus hat alles gemacht und ich sage mal, niemand widerstand ihm. Und Jesus brach jeden Widerstand. So, jetzt kommen wir in das Wort hinein. Jesus unterwegs als Evangelist, Markus 6, und dann geht es auch darum, wie gehe ich damit um? Oder wie viel Anteil hast du letztendlich daran, dass Menschen zu Jesus kommen? Und wisst ihr, ich greife schon ein bisschen vor. Das meiste, was wir tun, sehen wir nicht gleich als Frucht. Und das meiste wird sich erst in der Ewigkeit zeigen. Dadurch, dass du nichts siehst, in dem Dienst an anderen, am Zeugnis, vielleicht auch nur am Gebet, dass du gar nicht dieses persönliche Gespräch hast, aber du betest für jemanden, der dir wichtig ist, dass er doch Jesus erkennen möge. Du siehst deinen Anteil nicht, aber dadurch, dass du nicht siehst von deinem Einsatz etwas, heißt nicht, dass du keinen Erfolg hattest. In keinster Weise warst du bisher erfolglos. Wir müssen trennen zwischen dem, was wir in der Welt verstehen. Da wird investiert, da wird gesagt, im Jahr planen wir das und das, so viel kostet uns das, das investieren wir. Und am Ende des Jahres wird geguckt, wenn das erwartete Resultat nicht sichtbar wird, guckt mal hin und sagt, wie sind die Mittel eingesetzt worden, haben wir vielleicht irgendwie zu schlecht eingesetzt, haben wir strategisch nicht richtig gedacht oder wie auch immer. Am Ende wird abgerechnet und wird geguckt, was ist Sache und was hat es gebracht. Also muss man dann seine Vorgehensweise ändern, damit die Firma weiter Schwung behält. Im Reiche Gottes sieht das anders aus. In Markus 6, Abvers 1 heißt es, und er ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Er ging nach Hause, dort wo er zu Hause war und geboren war. Und wisst ihr, was schön ist? Mit seiner gesamten Belegschaft. Also die ganze Manpower, nicht Jesus alleine, sondern seine ganze Gefolgschaft, wobei man da sagen kann, die waren auch unterschiedlich, ne? Manchmal waren sie mehr beschwerlich für ihn, als das, also ich sag mal, wenn du dich so manchmal so denkst, oh, der Herr hat es aber nicht leicht mit dir, sagt er, sollst du mal mit meinem Jünger kennengelernt haben, dann wäre ich ganz froh, wenn ich dich da wieder gehabt hätte. Also mach dir deswegen keinen dicken Kopf. Er hatte also die ganze Manpower, man könnte sagen, die ganze geistliche Kraft war da. Da sollte man doch einiges bewegen können, oder? Da sollte doch einiges vorangehen. Und dann heißt es weiter, und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen. Sie verwunderten sich, sie erlebten etwas, was sie vorher nicht kannten. Vielleicht hast du hier und da auch in der Familie, in deinem Arbeitsplatz, wo auch immer, wenn das über den Glauben geht, sie verwundern sich. Was ist das? Das habe ich so noch nicht gehört. Ich hatte mal Gelegenheit, als ich auch bei der Bahn beschäftigt war. Ich rede eigentlich normalerweise nicht über eigene Dinge, aber in diesem Zusammenhang der Verkündigung passt es. Und ich hatte damals im Zugbegleitdienst, das war so 1991, komme ich auf der Zugfahrt von Cuxhaven, gehe durch den Zug und sehe dann, damals war das, er ist leider schon verstorben, saß da der damalige erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Henning Foschau, im Zug. Und sage ich, Herr Bürgermeister, zu dieser späten Stunde, das war spät abends, sind Sie unterwegs? Ja, sagt er, wir haben, was ich nicht wusste, dass es sowas gibt, wir haben so als Bürgermeister ein maritimes Essen, also die Hansestädte Bremen, Hamburg und so weiter, die machen dann immer mal so ein Treffen und das in verschiedenen Orten. Und nun kam er von Cuxhaven. Da sage ich Ihnen, Herr Bürgermeister, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Und dann ging ich. Und auf einmal, ich habe jetzt nicht gesagt, pass auf, die Zusammenhänge müssen wir verstehen. Ich höre manche Christen sagen, oh, wenn ich die Chance hätte, damals meinetwegen die Merkel, heute den Scholz, den mal so richtig zu packen, denn von Jesus zu sagen, dann wird die Politik anders. Und die anderen wollen wir ganz draus vorladen, die wollen nicht politisch werden, da kannst du, was ist das, das sollen wir ja nicht werden, ne? Man nimmt ja dann immer auch die Regierung, man spricht ja nicht von der Opposition, sondern immer die Regierung ist dran, die man bekehren muss, ja? Und zu Gott führen muss. Sind ja immer die Unbekehrten regieren immer und die Opposition scheinen immer die Richtigen zu sein. Und wenn die dran sind, sind die Unbekehrten. Und so läuft das mal. Und da habe ich nicht gedacht, das ist die Chance. Wer kann schon sagen, dass er den ersten Bürgermeister? Nichts dergleichen. Ich mache mal dabei einen Kontrollgang. Und auf einmal, wie aus dem sprichwörtlich Nichts, sagt eine Stimme klar und deutlich zu mir, geh zurück zum Bürgermeister und sprich mit ihm über den Glauben. Und da war nicht, oh wei, du bist im Dienst und was, ne? Kannst ja nicht im Dienst Werbung machen, weder politisch noch religiös oder was. Neutralitätspflicht des Beamten und was alles da gibt. Und das war nicht irgendwie ein Zweifel kam und sagt, aber du, also das wird ja Probleme geben. Kannst ja die Zeit, weißt du, oder die Dienstzeit noch nutzen, die Arbeitszeit noch nutzen, zum Evangelisieren in der Firma. Da sagt der Chef, hast du keine Macht? Ich war von Büro zu Büro gegangen, habe erst das Evangelium verkündigt und nun gehe ich nach Hause. Sagt er, ja, das ist, dafür bezahle ich dich nicht. Du bist nicht mal der Evangelist der Firma, du bist der Arbeiter der Firma, ja? Und dann habe ich, und ohne dass ich das in irgendeiner Weise so ausgebremst wurde durch natürliche Gedanken, bin ich zurück zum Bürgermeister, mache die Abteiltür auf, sage, Herr Bürgermeister, ich habe gehört, Sie sind Atheist und ich bin Christ. Ja, hat er gesagt, warum sind Sie Atheist? Da habe ich gedacht, jetzt geht er, sagt er, wollen Sie meine Sonntagsruhe stören, Sie sind der Letzte, die ich auch in Allabend noch brauche. Und er sagte in seiner, er war ja vom Beruf Notar, so in seiner hanseatischen Kühle entspannter. Das ist manchmal gut, wenn die Hanseaten so kühl, so ein bisschen die Norddeutschen etwas abgeklärt, ja. Und sagt, nein, sagt er, im Sinne des lutherischen Glaubensverständnisses bin ich kein Christ. Und dann saß ich auch schon. Und dann fing er an, kennen wir als Jungfrauen, ja, das ist seit Adam und Eva, kennen wir die Geschichte. Und dann haben wir, passt auf, kein Disput geführt im Sinne von überzeugt der Atheist den Christ und zieht ihn zu sich rüber oder überzeugt der Christ den Atheisten und zieht sich zu ihm rüber. Das haben wir nicht. Wir haben einen Dialog geführt. Ich habe ihm erklärt, warum ich glaube, was die Bibel sagt. Und er hat mir erklärt, wo er seine Schwierigkeiten hat. So, und dann wollte ich eigentlich eine Station eher aus. Ich wollte nach Hause und so. Ich dachte, ich muss in Hamburg aussteigen. Und dann plötzlich ruckzuck eine Stunde Fahrzeit. Dann waren wir am Hamburg Hauptbahnhof. Sagte, Sie wollten noch in Hamburg aussteigen. Ja, sag ich, für so eine Sache, Herr Forscher, da bleibt man auch mal ein Viertelstündchen länger. Ne? Ja, guck mal ja nicht auf die Arbeitszeit. Wo können wir denn hin, ne? Für das Reich Gottes sind eine andere Arbeitszeit als für den Arbeitgeber. Das sind immer zwei verschiedene. Sie haben zwei verschiedene Wahrheiten. Wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von der Welt, also muss man immer sehen, wie was ist das. Und dann haben wir so miteinander gesprochen. Und dann steht er auf, zieht sich den Mantel an, und das wusste ich ja nicht, wir haben ja nichts Gemeinsames. Also ich brauchte mich bei ihm nicht anbiedern und er nicht bei mir. Und sagte, wissen Sie, solche Leute wie Sie, die trifft man selten. Und das hat er mit Respekt gesagt. Nicht irgendwie, jetzt bin ich los von dem Mann und endlich habe ich meine Ruhe, sondern respektvoll. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Herr Bürgermeister, ich habe nicht mit Ihnen gebetet. Er ist auch nicht auf die Knie gefallen und hat seine Sünden bekannt oder hat zu Gott geschrien. Wir hören ja immer so tolle Geschichten, ja. So, und dann habe ich zu ihm gesagt, ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend, Herr Bürgermeister. Da sagst du zu mir, ich Ihnen auch. Nur weiß ich nicht, ob der Segen eines Atheisten was hat. Und dann sind wir gegangen und wir haben uns nie wieder begegnet. Und Spare später ist am Gehirntumor gestorben. So, nun weiß ich nicht, und ich komme auch gleich dazu, was ich damit euch jetzt schon nahe bringen will, von der Schrift her, von dem, was heute Morgen dran ist zu verkündigen. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Wisst ihr, was ich sagen will? Ich weiß nicht, ob Gott daraus was gemacht hat. Du weißt nicht, wenn du mit jemandem vielleicht aus deiner Sicht erfolglos im Gespräch warst, weißt du nicht, ob Gott nicht doch was draus machen kann. Versteht ihr? Deswegen nehmen wir Gelegenheit. Aber es war kein Zwang. Ich wäre gegen Zwang und gegen wir müssen ja. Und das ist die Chance. Und wenn du jetzt nicht einfach nur da sitzt bei einem Gläschen Wein mit dem, sag ich mal, den Nickkisten und du sagst nicht, das ist ja ganz schlimm. Sondern wisst ihr, was wesentlich wichtig ist? Der Zeitpunkt Gottes muss dazukommen. Das geöffnete Herz, sage ich immer. Ich sage es allen, Land auf, Land ab, wenn ich diese Predigt halten darf. Wobei die Auslegung immer ein bisschen unterschiedlich ist, aber der Bibeltext bleibt ja gleich. Ich sage immer, Gemach. Auch in deiner Familie. Mit deinem Partner, mit deinen Kindern. Gemach. Bedränge sie nicht. Ich bin so groß geworden, da war es so Ursus, wenn dann die ungläubige Verwandtschaft zu den Gläubigen kam, da wurde die Bibel aufgeschlagen und da wurde erstmal eine Stunde gepredigt, anstatt Kaffee zu trinken. Wisst ihr, was ich meine? Oder die Kinder, jetzt sind sie mal da, jetzt sage ich ihnen mal, wo es lang geht. Lass die Finger davon. Wir haben unseren Kindern nie in irgendeiner Weise die gesagt, ihr müsst mitkommen. Wollt ihr aufstehen? Ja, machen wir. Wir hatten was von nie. Katholiken, mach. Und sind alle gläubig. Nichts dergleichen. Kein Druck. Du musst wissen, dein Wunsch und dessen, was Gott sieht, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich sage dir, der du vielleicht das Bedürfnis hast, es wäre schön aus meiner Familie, würden sie Jesus annehmen. Habe ich eine gute Botschaft für dich. Wenn du es auf den Herzen trägst und dafür betest, werden sie es tun. Aber bedränge sie nicht. Versuche nicht und hab kein schlechtes Gewissen, sondern warte auf den Zeitpunkt des Momentes, wo es passt. Den kannst du nicht schaffen, den schafft Gott. Diese Begegnung, und ich habe viel darüber nachgedacht, 1991, über 30 Jahre her, das wäre entfernt, es mir nicht in Gedanken kommen, dass ich einen Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg im Zug antreffe. Der fährt sein Auto, was weiß ich, der wird gefahren, der hat Bodyguards und so weiter. Da käme mir nie auf den Sinn. Und Gott hat gewusst, das kommt zustande, die Situation. Und in der Situation hinein handelte Gott. Das heißt, Gott schafft Situationen, in denen Menschen erreichbar sind. Das heißt auch nicht, dass sie sich gleich bekehren. Ich komme auch noch dazu. Was ist der Unterschied zwischen dem Zeugnis geben, nicht sehen und was heißt Ernte? Und wer hat Anspruch, sich auf die Schulter zu klopfen? Ich bin da sehr klar und sehr eindeutig. Viele gehen umher und sagen, ich habe so viel Ernte. Wer weiß, warum sie ernten können? Weil andere gesät haben und gebetet haben. Und wisst ihr, ich komme ja schon fast vor, aber ich komme wieder in den Bibeltext rein. Es gibt ein Buch, das nur im antiquarischen Wege zu erhalten ist, aus dem Leuchterverlag damals, was die Hölle verschweigen will. Man hat festgestellt, auch so in Südamerika gibt es ja damals die Palu, wie sie alle heißen, die großen Evangelisten, die Massen zusammengezogen haben. Man hat festgestellt, die Rückfallquote beträgt 80% von diesen sogenannten Massenevangelisationen. Und das Problem, das liegt folgendermaßen daran, das ist nun mal Spezi des Evangelisten. Der sagt, kommst du zu Jesus, hast du keine Probleme mehr. Ja, verstehst du? Und ganz simpel gesagt, ja. Häng die Hände und bekehr dich und dann hast du Jesus, bist glücklich, freu dich und es wird alles irgendwie ganz besser. So, und dann kommt der Glaubensalltag, nenne ich ihn. Die Glaubensrealität. Und da kommt die Bewährung. Wisst ihr, was ich meine? Der Glaube ist ein ständiges Kämpfen, ein Dranbleiben, ein immer wieder Ringen, ein immer Jagen und so weiter und so fort. Und da sind die Leute nicht darauf vorbereitet. Und wenn sie nicht darauf vorbereitet werden, verstehen sie das nicht und kippen zurück. Also 80% ist die Rückfallquote in die Welt. Deswegen sei vorsichtig, so viele Millionen haben... Ich sage immer salopp, im Himmel wird abgerechnet und nicht auf Erden. Und jetzt geht es weiter im Bibeltext. Und jetzt gab es eine große Verwunderung. Warum? Sie kannten Jesus so nicht. Ich komme da gleich zu. Und sie kannten so etwas nicht. Also wenn du auf Menschen triffst und hast einen Glauben in Christus, da wirst du immer wieder herausmerken, sie haben es ja gläubig und was ist. Aber auf, dass jemand zu Jesus bezeugen kann, das ist für sie fremd. Und sie hörten, sie hatten viele Fälle vom Glaube, von Gott vielleicht auch immer gehört. Und jetzt hören sie Jesus, erleben Jesus und die ganze Welt kommt durcheinander und sagt, na sowas hatten wir doch gar nicht. Sowas kennen wir nicht. Und deswegen verwunderten sie sich. Was ist denn da, was geschieht? Und dann heißt es, ist er nicht der Zimmermann Marias Sohn und der Bruder Jakobus und Josef und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Es gibt sogar Geschwister, die in die Bibel nicht so gut geläufig sind. Die glauben, haben nie gewusst, dass Jesus Geschwister noch hatte. Ja, Maria und Josef hatten später Kinder. So läuft das. Und jetzt sagten die, ach, ist das nicht der, den wir da irgendwie so als Heranwachsender kannten? Und jetzt kommt der nächste Punkt. Erstmal, Jesus ging in die Stadt Nazareth, der wohl wusste, der war ja allwissend, von Gott gegeben. Er wusste, wenn ich nach Nazareth gehe, gibt es Stress. Und er hat nicht gesagt, ich kenne meine Jünger, weil ich kann ja mit umgehen. Ich bin der Kraftstoll, ich habe einen guten Charakter, einen starken Charakter. Ich lasse sie zu Hause, ich gehe hin, ziehe den Stress durch und es ist gut. Wenn ich die mitnehme, da muss ich mir die wieder aufpäppeln, ja? Die muss ich wieder motivieren, die muss ich wieder Mentoring machen. Er hat nicht gesagt, ich kenne meine Jungs, das ist harter Boden. Das ist schwieriger Boden. Da kam, oh, ich lasse das lieber sein. Ich gehe dahin, wo man so easy zur Bekehrung kommt. Ja? Es gibt keinen harten und schweren Boden. Es gibt Menschen, die Christus annehmen oder nicht Christus annehmen. So einfach ist das. Es gibt keine besonderen Regionen. Da sind die Menschen einfacher für Christus zu erreichen. Das ist großer Quatsch. Sondern es gibt das Evangelium weltweit. Und dann trifft es auf Menschen, die darauf reagieren. Ich komme dazu. Wie gehst du damit um, wenn sie wie reagieren? Und warum reagieren die Menschen so, wie sie reagieren, wenn sie das Evangelium hören? Oder warum reagieren sie überhaupt nicht auf das Evangelium? Obwohl das Evangelium ihnen gesagt wird. Und dann heißt es, und jetzt kommt so als Nächstes. Und wir reden von Jesus. Wenn einer wusste, wie redet man zu den Menschen? Wie ist man einladend? Wohlfühlen, willkommen, willkommen, richtiges und die Atmosphäre und der Raum muss als so, das kann mir ja schon ein bisschen so, ja, also man muss den Raum so gestalten, man muss das Willkommen so gestalten, die Begrüßung muss sitzen und was weiß ich und dann sind die Menschen irgendwie, ja, das, wenn das nicht ist, ja, denn das Evangelium alleine bringt das nicht. Wir müssen alles dazu noch schaffen, sonst kommen die Menschen nicht wieder. Steht mir bei mir nicht in der Bibel übrigens. Und wisst ihr, was wir von Jesus reden? Der wusste, wie man evangelisiert. Den brauchte ich zu keiner Schulung schicken. Und wisst ihr, was jetzt kommt? Und das ist der nächste Punkt, den du verstehen musst. Wenn du mit Menschen vor dem Evangelium redest und anfängst, über Jesus zu sprechen. Wisst ihr, was die Antwort oder die Reaktion derer ist, mit denen er zu tun bekam? Und sie ärgerten sich an ihn. Ärger bleibt nicht aus, wenn du Zeugnis gibst. Und es liegt nicht an dir. Viele Christen werden so trainiert. Geh zur Evangelistenschule, lern das evangelistische ABC. Du hast den richtigen Sprachgefühl bekommen, wie du einen Ungläubigen erreichst. Du redest so, wie es dir gegeben wird durch den Heiligen Geist. Du brauchst keine Schule, du brauchst kein Vorkommen. Du musst den Heiligen Geist vertrauen. Er wird in dem richtigen Moment das Richtige geben. Und dann wirst du wissen, und dann sagst du, überrascht, ich weiß gar nicht, was ich hier formuliere. Das, ich weiß gar nicht, wo das so schnell herkommt. Und das ist die Führung des Heiligen Geistes. Aber egal, auch als Gemeinde hier vor Ort, wie ihr das anstellt, ich sage nicht strategisch vorgeht, ich sage anstellt. Es gibt immer Leute, die werden sich ärgern. Du kannst den Gottesdienst noch so Performance machen. Also das Ideal schlechthin, ja. Es gibt immer welche, die sagen, was ist das denn, zu laut, zu leid, das passt mir nicht. Sie ärgerten sich. Jesus erzeugte Ärger. Schlechter Mann, du willst ja keinen Ärger in deiner Stadt haben, schon gar nicht in der Gemeinde. Wenn ich Jesus einlade, ich bin froh, der soll mir Ärger vom Hals halten, aber doch nicht Ärger erzeugen. Also hast du Jesus zum Zeugnis, gibt's Ärger, weil es das Evangelium hervorruft in den Menschen. Das geht sofort zur Sache. Das war schon der Punkt, den du verstehen musst, wenn du rangehst, Zeugnis zu sein. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei den Verwandten und seinem Hause. Sie haben sich gesagt, wer ist denn der? Wisst ihr, was das gemeint ist? Die haben in Jesus nur den Sohn des Zimmermanns gesehen. Und sie haben nicht den Sohn Gottes gesehen. Wenn die Menschen in dir nur jemanden sehen, der irgendeinen Glauben hat, wie man halt einen Glauben haben kann, Atheismus ist auch für sich ein Glaube, dann sagen die, was soll's? Oh, du glaubst das, der glaubt das. Da weiß man ja selber gar nicht mehr, was man glauben soll. Ja? Da hast du, ist so. Und das war bei Jesus. Die einen sagten, und ich komme gleich zu dem Passus, der da Zusammenhang kommt, das ist nur der Sohn des Zimmermanns. Was sollen wir von dem erwarten? Wenn die Leute sagen, du hast irgendeinen Glauben, der dir vielleicht hilft, ja, so eine Krücke, eine Brücke, was auch immer. Mag ja für dich gut sein, ja, kennt ihr schon. Ist ja vielleicht, ist aber was für dich, mag es ja was sein. Aber also, und du überlegst und grüßt, oh, wie habe ich das nur wieder falsch geredet? Vielleicht hätte ich meinen Glauben ganz anders ausdrücken müssen. Oh, wo sind meine Fehler? Du hast keine Fehler gemacht. Du wirst in Zukunft in dem Bereich auch keine Fehler machen. So einfach ist das. Jesus ist für mich da das Vorbild. Er war fehlerfrei in seinem Dienst. Und jetzt gibt es die anderen, und es kommt Folgendes. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Jesus wollte alle heilen. Aber auf der Haltung derer, mit denen er begegnete, kam keine Heilung zustande. Wisst ihr, was der Unterschied war zwischen denen, die nicht geheilt wurden und denen, die geheilt wurden? Die einen haben gesagt, das ist der Sohn des Zimmermanns. Naja, ich probiere es mal. Vielleicht hilft es ja. Und die anderen haben gesagt, das ist der Sohn Gottes. Ich vertraue ihm. Er kann mich heilen. Das ist der gewaltige Unterschied. Und deswegen heilte er nur wenige. Und jetzt Folgendes. Es geht hier Folgendes weiter. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte. Was lernen wir auch aus diesen? Ich komme noch, heute geht es ein bisschen mehr durch die Bibel. Jesus sagte nicht, wir können es nicht. Wir packen es nicht. Uns fehlt die Eignung, Zeugnis zu sehen und zu evangelisieren. Jesus sagt, du machst weiter. Egal, wer dir wie begegnet, du nimmst dir den Nächsten. Versteht, was ich meine? Du sagst, ich lasse mich nicht frustrieren. Ich bin nicht enttäuscht, weil ich habe keine Fehler gemacht. Der Gegenüber entscheidet. Und jetzt macht Jesus, jetzt komme ich immer auf meine Hypercharismatiker gerne. Ich sage das so, Jesus machte keinen Gebetsmarsch durch die Stadt. Er blieb nicht so lange oder er hat keine Dämonen gebunden. Hat nicht gesagt, oh, ein hartes Gebiet. So viel Dämonen haben, ich werde erstmal pfiff und dann sitzt sie sowieso weg. Nichts dergleichen. Alles großer charismatischer Quatsch. Jesus hat gesagt, Jesus macht das nicht. Wenn Jesus das nicht macht, warum soll ich das machen? Oder wir machen, das stimmt irgendwas von der Bibel im Verständnis hier. Sondern er akzeptierte, und jetzt kommt der nächste Punkt. Jesus respektierte und akzeptierte die Haltung derer, mit denen er zu tun bekam. Auch wenn es uns schwerfällt, ich sage es ein bisschen salopp, jeder ist seines Glückes Schmied. Die Leute hören das Evangelium und dann befinden sie darüber, ob sie es annehmen wollen, glauben wollen oder nicht. Und Jesus sagt, egal wie es euch begegnet, oder wie man euch damit begegnet, ihr macht weiter. Er hat nicht gesagt, wir sind hier irgendwie nicht die richtige Truppe. Wir müssen uns zurückziehen, das sollen andere machen. Vielleicht wächst die nächste Generation ran, die schafft es dann, was ich nicht schaffe, Jesus. Ja, sag's doch mal. Er sagt, wir gehen weiter. Was auch immer du in der Vergangenheit erlebt hast, wo auch immer du da deine Position als Christ gezeigt hast und gesprochen hast, auch wenn die Reaktionen nicht deiner Erwartung gemäß waren. Vielleicht hast du vorher ordentlich gebetet. Herr, wenn er mir jetzt begegnet und mir Weg geht, und dann gibt mir die Kraft ein Zeug, und dann muss ich aber. Und er hat alles andere. Hat ein bisschen gelächelt, wenn du hast, noch ein bisschen müde gelächelt, gesagt, naja. Und du hast gedacht, oh Mann, was mache ich jetzt? Noch ein weiteres Buch, ein neues Seminar. Wie bin ich noch effektiver im Evangelistischen? Du machst weiter. Jesus sagt, egal wie sie euch begegnen, ihr macht weiter und ihr tut weiter. Und jetzt geht es weiter im Vers. Und er rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden. Die 2 und 2 und gab ihnen Macht über die unreinen Geister und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf den Weg, als allein einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wohl aber Schuhe und nicht 2 Hemden anzuziehen. Damit meint er nicht, wenn du im Reisedienst bist, pack nicht so viel ein, also das reicht normaler. Also so kannst du nicht über Tage unterwegs sein. Ja? Das meint Jesus auch nicht damit. Er sagt, belaste dich nicht, überlaste dich nicht. Mach doch nicht noch mehr drauf. Wisst ihr, Christen manchmal sagen, ja, bevor ich das tun kann, brauche ich das noch dazu. Dann muss ich das noch haben. Ich muss jenes noch haben. Das fehlt mir noch. Und das wird ja auch bei uns in unseren christlichen Kreisen gibt es auch so eine Industrie. Da wird der Bedarf geweckt. Man will ja Geld verdienen. Da wird der Bedarf geweckt. Also du musst noch mehr Seminare besuchen, sonst wird das nicht. Und so läuft das. Da wird Bedarf geweckt. Heilen. Und das geht nur ums Abkassieren letztlich. und nicht zum Dienen. So, und dann könnte, sagt Jesus, was du bist durch mich, reicht aus, um mir zu dienen. Da brauchst du nicht mehr. Du hast den Heiligen Geist, du hast mich und dann dienst du. Damit meint er es. Belastet euch nicht, indem ihr guckt und sagt, ja, wir brauchen noch mehr und mehr und das müssen wir noch mehr beachten und das müsst ihr tun. Er sagt, nein, und ich sende euch, und jetzt kommt es ganz interessant, ich sende euch zu zweit aus. Warum zu zweit? Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, es ist wichtig, dass wir Geschwister untereinander Austausch haben. Wisst ihr, was bei den Zweien passierte, die in dir, ich komme noch dazu, wie gehst du damit um, wenn Leute das Evangelium, wie lange musst du an jemanden dranbleiben? Die Schrift gibt dir eine Antwort. Wie lange muss ich um jemanden beten? Wie lange muss ich jemanden bearbeiten, salopp gesagt, bis er zu Christus kommt? Welche Verantwortung habe ich? Ich sage dir dazu eine Antwort drauf, weil die Schrift die Antwort gibt. Und Jesus sagt, ihr geht zu zweit, warum? Wisst ihr, was passierte? Sie machten, und ich komme da gleich zu Schriftstellen, sie machten ihre Erlebnisse in ihrem Missionseinsatz. Und wisst ihr, was sie taten am Abend? Da setzten sie sich zusammen, haben sich gesagt, du, wie ist es dir heute gegangen? Wie hast du das heute empfunden, wie das war? Und sagte, oh Mann, also ich habe erst gedacht, da geht nicht viel. Und dann auf einmal, ja, sagt er, so habe ich es auch. Oder der andere sagt, weißt du, ich bin richtig enttäuscht. Ich komme noch dazu. Ich bin so richtig enttäuscht, irgendwie hat das nicht gefunkt. Wisst ihr, warum wir uns miteinander brauchen? Auch im offenen, ich sage es ganz bewusst, im offenen und klaren Austausch. Es gibt mindestens einen Bruder, Schwester unter den weltweiten Christen, der tickt in ähnlicher wie in gleicher Weise wie du. Weißt du, was ich meine? Das heißt, wir brauchen den Austausch. Wir müssen ehrlich miteinander sagen, wie geht es dir damit? Und das hat Jesus gemeint. Sag dem anderen, du, ich bin hier, ich muss das verarbeiten, den Umgang, der mir widerfährt. Und dann sagt der andere, du, ich kenne das. Ich verstehe dich. Wisst ihr was? Deswegen sagt Jesus, geh nicht alleine, egal wer welchen Dienst hat. Deswegen brauchen wir miteinander. Ich habe auch pastoralen Austausch mit, ich skype auch miteinander. Ich habe auch andere Pastoren, die ich auch im norddeutschen Raum mal besuche und so weiter. Und gibt es einen Austausch. Wir brauchen das, um miteinander zu erkennen, Mensch, so verkehrt bin ich gar nicht. Manchmal kannst du nämlich, wenn du dich nicht austauschst und von der anderen nicht hörst, kannst du denken, was bin ich bloß für ein schlimmer Finger, was denke ich da, ja? So denkt man doch nicht als Christ. Das ist ja lästerlich. Also wirklich. Also. Und dann sagt der andere, weißt du, geht mir auch manchmal so, ne? Und sagst, wow, bin ich ja doch nicht so schlecht. Ne? Deswegen sagt Jesus, tauscht euch aus. Und dann haben die gesagt, weißt du was? Wir machen morgen wieder weiter. Wir stützen uns miteinander. Wir greifen uns unter die Arme. Das ist Gemeinschaft unter Christen. Das ist Gemeinde. Wir greifen unter die Arme und sagen, egal was war, mag da hinten liegen, jetzt gehen wir auf ein neues und machen weiter. Deswegen sagt Jesus, geh zu zweit. Sonst alleine schaffst du das nicht. Du wirst die Dinge alleine im Regel nicht schaffen. Das ist die Realität. Und dann heißt es weiter. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus gehen werdet, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Er sagt nichts anderes, nicht permanent, nicht dauerhaft, nicht ständig, sondern wir reden. Und dann gehen wir weiter. Ich komme auch zu diesem sehr wichtigen Punkt. Manche haben ein schlechtes Gefühl und denken, sie müssen irgendwelche Leute lange über lange Zeitraum, wer weiß wie immer, bearbeiten, bis er durchbricht. Wir müssen auch mal sagen, genug. Wisst ihr, was die Falle des Feindes ist? Wenn du das Gefühl hast, du bist für jemanden verantwortlich, bis er sich bekehrt und du setzt alles dran, sich nur um den zu beschäftigen. Und du merkst gar nicht, dass der Feind klug ist und sagt, wenn er sich mit dem beschäftigt, der sich nie bekehren wird, dann ist er aufgehalten, anstatt auf jemanden zu kommen, der sich bekehren wird. Also hast du manchmal mit Leuten zu tun, die Menschen können auch Menschen binden im negativen Sinne. Und dann bist du mit jemandem beschäftigt und meinst, wenn ich ihn jetzt mal so allein lasse, dann geht er noch gar nicht zu Christus, bleibt er nur in der Welt. Nein, das weißt du doch gar nicht, welche Wege Gott noch hat. Du musst aufpassen, dass du dich durch Menschen nicht gefangen nehmen lässt, weil du verpflichtest, weil andere das auch mal sagen, ja, du musst doch dranbleiben, man muss weiter. Nein. Es gibt einen Grad. Jesus sagt, ihr geht in ein Haus und da bleibt ihr und dann geht ihr weiter. Er sagt nicht, ihr bleibt so lange, bis ich bekehrt, bis das Evangelium angenommen wird. Ihr sagt, ihr bringt das Evangelium und du sprichst über Christus und dann gehst du weiter. Und dann heißt es hier Folgendes, und wo man euch nicht aufnimmt, ist das interessant? Jesus sagt gleich, ihr werdet eine Offenheit finden, eine Bereitschaft, aber ihr werdet auch Menschen finden, die von vornherein dicht machen. Dann musst du die nicht umbeten. Durchbrüche. Wisst ihr, was auch bei Nazareth sehr deutlich wird? Es war mir so klar geworden, als es so hineinkam in die Salbung des Textes. Jesus respektierte die Haltung derer, denen er begegnete. Und er brach ihre Haltung nicht. Jesus hat ihre Haltung und ihre Entscheidung nicht weggebetet. Ist dir das klar? Wir haben es mit Menschen zu tun, deren Haltung, und du betest dir auch nicht Menschen so zurecht, wie du sie gerne haben möchtest. Um das mal heute zu sagen, ja. Das kannst du nicht. Das steht dir auch nicht zu. Denn das ist Egoismus. Du hast ein Bild von einem Nächsten, den du gerne hattest, und du meinst, du kannst Gott dafür nehmen, dass er ihn so hinkriegt. Du musst den anderen so stehen lassen. Nur Gott kann ihn wirklich verändern, nicht du. Und Jesus sagt, ihr kommt hinein in Situationen, wo man euch nicht hören will. Was machst du dann? Bleiben, gegen anbeten, mehr fasten, mehr auf die Knie. Ich rede von dem, was ich bin mit 7 Jahren durch die Bekehrung meiner Mutter gläubig geworden. Also mir braucht keiner was erzählen. Ich habe Jesus mehr schon mitgemacht. Ich habe als Heranwachsender mindestens eine Stunde, das waren noch Gebetsstunden, gab es ja damals immer noch, auf den Knien. Also mir braucht keiner was erzählen, ja, um das mal sehr deutlich zu machen. Ich sehe nur immer, der Prediger sagt, es gibt nichts Neues, also nicht der Prediger, sondern der Prediger in der Bibel, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Nur weil du die nachgeborene Generation bist, glaubst du, das ist neu. Aber das, was du, außer ich sage mal ein Smartphone, die Technik, will ich mal sagen, aber alles andere, da ist nichts Neues. Es wird nur immer neu aufgelegt und anders verpackt, aber immer mit den gleichen Dings. Also mir braucht keiner was erzählen. Nur ich sehe die Früchte nicht. Da muss doch irgendwas nicht stimmen. Es geht nicht um Aktionismus, sondern es geht um den Fließen in dem Geist und den Zeitpunkt Gottes zu erkennen. Und jetzt heißt es hier folgendes. Und wo man euch nicht aufnimmt und nicht hört, da geht hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Geh! Wenn du eine gewisse Zeit merkst, hier kommst du nicht weiter, drehst du dich um und sagst, ist nicht meine Sache. Herr, gib mir jemanden, der vielleicht offener ist, zugänglicher, was auch immer. Du musst dich nicht permanent um jemanden bemühen. Jesus sagt, wenn es da nicht angeht, und da steht nicht, ihr müsst eure Performance verbessern. Ihr müsst doch mal in ein Seminar, ihr müsst doch in ein Trainingscamp, damit ihr evangelistisch fit gemacht wird. Steht da nicht. Er sagt, ihr gebt Zeugnis und die Reaktion wird unterschiedlich ausfallen. Und er sagt, ist gut, dann gehen wir weiter. Du machst weiter, aber nicht permanent an den gleichen. Oder nicht immer. Und dann heißt es weiter, und sie zogen aus und predigten, man sollte Buße tun und trieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Aber nicht alle. Glauben wir doch ja nicht, wir stehen über Jesus. Wenn Jesus das erleben musste, dass er nur wenig tat, nicht weil er wenig tun wollte, das ist ganz was anderes, aber wenig tun konnte, weil die Menschen eine Haltung einnahmen, da können wir doch nicht so tun, als steigern wir darüber hinweg. Wo kämen wir denn dahin? Lass dich von denen, die sagen, in ihren Versammlungen geschehen alle Heilungen, lass dich nicht blenden. 80% der Heilungszeugnisse stimmen nicht. Ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen. Aber ich bin ein Mann, der sagt, ich gehe in die Interna. Ich habe viele Hintergrundgespräche. Ich kann dieses von vorne einfach so. Und da wird Hoffnung geweckt und die Realität sieht eine andere aus. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt Atmosphäre, da kann sich jemand gesund empfinden. Und er geht dann nach Hause und ist aber nicht gesund. Weil die Atmosphäre, diese Euphorie, wisst ihr, dieses Adrenalin und so weiter, kann es ergeben. Gestern habe ich es auch nicht geschafft. Ich habe auch ein zweites Thema, neben dem prophetischen, ist über Heilung. Ich habe in einer Gemeinde, wo ich dort immer sonntags bin, einmal im Monat, 7 Sonntage über Heilung gesprochen. Was heißt göttliche Heilung? Wie gehen wir damit um? Und so weiter. Gibt es da den Schlüssel zur Heilung? Oder die 7 Schlüssel zum erfolgreichen Gebet für Heilung? Nichts dergleichen gibt es. Ich habe eine ganz klare Linie vom Wort Gottes hier. Wir haben nur einen Auftrag, mit Kranken zu beten. Aber wie, wann, wo geheilt wird, warum, weshalb, können wir nicht. Wir können auch nicht Menschen Druck machen. Meine Frau und ich werden uns am Dienstag eine krebskranke Schwester besuchen. Wir haben schon, ihren Mann hatte ich schon mal besucht, der ist inzwischen in die Ewigkeit gegangen. Dann besuche ich sie, ich werde auch mit sie beten, wenn sie das möchte. Aber ich kann ihr doch keinen Vorwurf machen. Es sind viele Dinge im Argen in diesem Land. Glaubt den Zeugnissen nicht, die euch suggerieren, dass es Leute gibt, die besonders da bleibt. Keiner krank, stimmen alle nicht. Das ist die Realität. Da wird viel Schindluder getrieben im Reich Gottes. Aber ich gehe jetzt weiter. Und jetzt kommt Folgendes. In 2. Thessalonicher 3 immer noch Verbindung mit der Verkündigung. Da heißt es in 2. Thessalonicher 3, Vers 1, im Übrigen, betet für uns Brüder und Schwestern, bitte darum, dass die Botschaft des Herrn sich rasch verbreitet und überall, so wie bei euch, mit Dank gegen Gott angenommen wird. Betet, das sollen wir tun, und da wird nicht wenig gebetet, über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte, auch für dieses Land. Aber wenn wir ehrlich sind, die erwarteten Aufbruch sehen wir nicht, um das mal so zu realisieren. Und woran liegt das dann? Liegt das, dass nicht genug gefastet und gebetet wird? Ich gebe dir die Antwort von der Bibel her. Warum diese Form der Anstrengung, die so, es heißt ja immer, dann müsst ihr mehr machen. Ich komme von einer ganz anderen Schiene. Ganz anderen Schiene. Denn jetzt wisst ihr, was hier es heißt. Bittet auch darum, dass Gott uns vor den Anschlägen böser und schlechter Menschen rettet. Und jetzt kommt eigentlich, den habe ich mir fett gedruckt hier. Jetzt kommt eigentlich der Kernsatz. Damit du verstehst, wir sollen Salz und Licht und Zeugnis sein. Aber ich sehe nur Anstrengung und immer wieder heißt es, ihr müsst mehr machen, ihr müsst euch mehr ins Zeug legen. Und es war so, ihr müsst mehr investieren, ihr müsst mehr Zeit euch nehmen, vor Gott zu beten und zu flehen. Es gibt Aktionen für nächstes Jahr schon wieder, die heute in diesem Jahr angetrieben werden. Es gibt Land auf, Land ab, ich verfolge das so beiläufig. Ich versuche schon immer gar nicht, immer voll in die Thematik einzusteigen, da drehe ich mich ja nur auf. Wir müssen wieder und wir machen wieder und betet und so weiter. Und da wird vieles ausgeblendet. Vieles wird ausgeblendet, auch was die Eschatologie angeht. Gott hat einen ganz klaren Heilsplan und Zielplan. Und da können wir uns noch drehen und wenden, wie wir wollen. Die Endzeit wird so ablaufen, wie der Herr das will, mit Gerichten und alles. Da können wir uns noch so wenden und drehen. So laufen die Dinge. Und jetzt, passt auf, immer von dieser Warte aus gesehen, haut euch richtig ins Zeug, dann habt ihr auch den Durchbruch. Wisst ihr, was hier steht? Denn nicht alle nehmen den Glauben an. Hast du noch nicht gehört, ne? Ja, das ist auch nur von mir. Da steht drinne, du kannst das noch so gut aufzäumen, als Bewegung, als Gemeinde. Du kannst noch so ein tolles strategisches Konzept haben. Und dennoch sagt die Schrift, nicht alle werden den Glauben annehmen. Das heißt eindeutig und klar, jedes Abstrampeln, jeder Versuch, die Art und Weise effektiver zu machen, läuft ins Leere. Weil Menschen Entscheidungen treffen, die ein göttliches Geheimnis, ich will gar nicht auf diese Theologie der Erwählung und Vorhersehung was soll ich eingehen. Das ist ein göttliches Geheimnis, warum du zum Glauben gekommen bist und manche anderen nicht, das weiß ich auch nicht. Wenn sie in der Ewigkeit vielleicht irgendwie aufbleiben. Muss aufpassen, dass man da nicht zu extrem in die Theologie ableitet. Aber die Schrift sagt, und dass wir reden von den Aposteln, von denen du sagst, Apostelgeschichte, es gibt ja manche, die sagen, Apostelgeschichte müsste so leben in uns, ja? Aber die Apostel sagen dir, da hast du Stress. Dann kommt das, was du sagst, wie ich sage, ich wollte eine von diesen Aposteln auch mal vor Ort haben, von denen höre ich die tollsten Sachen, was da alles so läuft. Und dann muss ich mir feststellen, vom Bericht, denn nicht bei denen nehmen auch nicht alle den Glauben an. Ja, was sollen die denn bei mir noch? Das kann ich auch. Also, egal wie du es anstellst, nicht alle nehmen den Glauben an. Das musst du wissen. Warum sage ich das heute mal so auf der Sichtweise kommend? Weil so viel Enttäuschung unter den Gläubigen ist. So viel wie sich selbst schlecht fühlen. Da muss ich wohl irgendwie das Zeug nicht für haben, das hinzubekommen. Oder andere sind vermeintlich besser. Oder ich mache da was vieles falsch, sonst hätte ich doch mehr Bekehrungen. Ich komme auch dazu zu den Bekehrungen. Zu Saat und Ernte. Komm noch gleich, schaffen wir noch. Ist ja gut, wenn ihr so früh anfangt. Doch der Herr ist treu. Er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. Er gibt uns auch das Vertrauen zu euch, dass ihr jetzt und in Zukunft meinen Anweisungen folgen werdet. Der Herr richte euer ganzes Denken und Wollen darauf, dass ihr Gott liebt und standhaft zu Christus haltet. Er gibt und er tut. Und jetzt kommt... Wieso können wir das machen? Kannst du von Gott Jesus Zeugnis ablegen, weil du so toll unterwegs bist und drauf bist, weil du das Know-how hast? Wisst ihr, die Apostelgeschichte 4 sagt uns in Vers 29 sehr klar und so deutlich, wie das läuft. Höre nun her, wie sie uns drohen. Das sagen die Apostel. Also sie treffen auf Konfrontation wie bei Jesus. Und sie ärgerten sich an ihm. Auch bei den Aposteln gab es Ärger. Also, dass du das gleich verstehst. Und dann sagen die Apostel nicht, wir müssen uns verändern, wir müssen noch mal ein bisschen uns trainieren. Vielleicht sind wir auch nicht die geeigneten Leute, da müssen die Richtigen evangelisieren. Wie man so sagt, kann nicht jeder auf die Straße, bla bla bla, weiß ich alle, ja. Sondern sie sagen, Gib uns, deine Dienerinnen und Dienern, die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkündigen. Sie sagen nicht, wir wissen, wie es geht, sondern sie sagen, gib uns die Kraft, weil sie sagten, das kostet uns Kraft. Mit Menschen in Glaubensauseinandersetzung zu kommen, kostet Kraft. Und die Apostel sagen, die Antwort darauf, gib uns die Kraft, dass wir es können. Nicht du musst die Kraft hervorbringen, sondern Gott gibt dir die Kraft, um Zeugnis sein zu können. Da ist schon jeder Zwang und jeder Druck genommen. Sag einfach Gott, wenn es so ist und die Situation sich so ergibt, dann gib mir die Kraft und das Richtige, was ich brauche, um Zeugnis zu sein. Ohne dass du dich vorher groß einstellst, groß irgendwas, ich sag mal, du brauchst kein evangelistisches ABC-Büchlein in deiner Tasche. Was muss ich denen? Gar nicht. Vertrau dem Heiligen Geist. Das brauchst du alles nicht. Sondern sagst einfach, Herr, gib mir Kraft, wo es angemessen und richtig ist, Zeugnis zu geben. Und jetzt heißt Vers 30, sagen die Apostel, hilf uns dabei. Das ist doch schon mal schön, wenn du weißt, meine Hilfe kommt von dem Herrn. Ja, dann nimm sie doch auch in Anspruch. Strecke deine Hand aus und heile Kranke. Sie sagen nicht, wir strecken unsere Hand aus und heilen Kranke. Interessanterweise machen das viele, wenn sie ihre Dienste verkaufen. Sie sind es, die heilen. Hier steht, strecke deine Hand aus und heile die Kranke. Jesus macht es, nicht die Menschen. Du musst weg davon, ein Mensch heilt nicht. Ich werde nachher mit Kranken beten, wenn es gewünscht wird. Das ist meine zweite Berufung der Herausforderung. Auch wenn es manchmal aus Zeitgründen nicht immer so ist, aber ich tue es. Und ich sage ja auch denen, die sagen, ich habe Beschwerden und ich bin so viele Male, habe ich für mich beten lassen. Lass du so lange für dich beten, bis du im Himmel bist. Dann bist du sowieso geheilt. Aber bis dahin, solange Odem in einem Menschen ist, dürfen wir für Heilung beten. Aber wir machen keine Heilung, um das mal zu machen. Und dann heißt es weiter, und lass staunerregende Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen, bevollmächtigten Jesus. Lass geschehen durch dich, Herr. Vers 31, als sie geendet hatten, blieb die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündigen die Botschaft Gottes ohne Furcht. Wieso ohne Furcht? Weil sie furchtlose Persönlichkeiten waren? Nein, weil Gott sie furchtlos gemacht hat. Da läuft das. Ich will euch noch eins erzählen, den Zusammenhang. Von Bettinas Seite ist nur Bettina gläubig, ihre Geschwister nicht. Und jetzt komme ich zu Schwiegereltern. Die sind schon verstorben. Und wenn wir Familientreffen hatten, zweimal im Jahr maximal, dann habe ich, und ich stehe auch zu dem Standpunkt, dann habe ich nicht den gleich die Stunde genutzt und erstmal halb missioniert. Ich sage dir Folgendes, das hörst du bei anderen nicht, aber du hörst es von mir. Aber Propheten sollen ja nicht reden, was andere reden, sondern dass der Herr ihnen ins Herz legt. Das sind ja die gewaltigen Unterschiede. Ich glaube auch an die Bringschuld des Gegenüber. Warum kommt keiner auf die Idee und sagt, hör mal zu, was interessiert dich einfach in den Gottesdienst zu gehen? Oder wieso glaubst du eigentlich? Es gibt auch eine Herangehensweise des Gegenüber. Christen ist so schlechtes Gewissen gemacht worden. Du bist verantwortlich, wenn die verloren geht. Nein, der verloren geht, ist auch für sich verantwortlich. Er kann doch fragen, womit verbringst du deinen Sonntag in die Kirche? Ja, wieso gehst du in die Kirche? Wir müssen uns nicht schuldig fühlen. Viele Christen sind durch die Verkündigung, aber auch durch die Art und Weise, wie Dinge vorgegeben werden, in Schuldgefühle gekommen. Ich kann doch nicht vor dem Fernseher sitzen und mein Lieblingsprogramm gucken, wenn die Welt verloren geht. Und solche Dinge kommen vor der Ganze. Dafür bist du nicht verantwortlich. Ich sage dir jetzt mal ganz salopp hier runtergebrochen auf La und eure Gemeinde. Kann doch jeder reinkommen. Kann doch jeder kommen und das Wort hören. Bist du verantwortlich, dass keiner kommt? Das ist groß und breit zu sehen. Und wer Interesse hat, wer sucht, der findet, ja? Die Leute finden doch sonst auch alles, wenn sie was suchen wollen. Ich muss ja aufpassen in der Formulierung. Wenn ich jetzt aus 100 Euro in einer Woche 1000 Euro machen könnte, also was ich nicht kann, nicht, dass ihr da sagt, ich habe da einen besonderen Salbungsweg, dann würden die Leute kommen und sagen, wie machst du das? Also wirklich, das interessiert mich jetzt. Dann kommen die Leute doch auch. Und so hatten wir dann immer unser zweijähriges Familientreffen und die wussten oder wissen, dass wir gläubig sind. Und ich habe gesagt, wenn sie, in der Bibel steht, das habe ich jetzt nicht da, aber es steht auch in der Bibel, wir sollen in der Lage sein, jederzeit Rechenschaft abzulegen über unseren Glauben. Was in uns ist, das heißt, rechenschaftspflichtig im Sinne, der andere muss ja erstmal fragen, was treibt dich dazu, deine Sonntage oder irgendwie so, oder auf die Idee zu kommen, zu beten oder die Bibel zu lesen. So sehe ich die Dinge. Und jetzt haben wir von Familienseite, wie gesagt, diese Situation. Und jetzt kommt es, wie es kommen musste. Schwiegereltern aus Altersgründen kamen erst in Altenheim und dann in die Altenpflege. Und dann kam einer der Schwestern von Bettina, wohnte in Oldenburg und hat ihn immer nach Schwiegereltern gesehen. Und dann kriegten wir einen Anruf und sagt, Schwiegermutter sagt immer, Amando muss kommen. Und dann war sie immer die ganze Zeit dort, wenn die Schwester von Bettina da war, hat sie immer gesagt, der Pastor muss kommen. Ich bin ja kein Pastor. Ich hab kein Zertifikat, ich habe keine Ausbildung, ich habe nichts, aber ich habe den Heiligen Geist, sage ich immer. Ich habe nicht mal eine Fernbibelschule. So, und dann, haben die irgendwo tausendfach überlegt, wegen Pastor, was meint ihr? Und irgendwann schnallt die das, sie meint mich. Da sage ich zu Bettina, jetzt kommt mein Glaube her und meine Zuversicht. Ich sage, gut, Bettina, und der Verwandtenwillen, die dann wieder sagen, wenn es darauf ankommt, sind die Christen nicht da, ihr kennt ja den Schnack alles. Ich sage, wir fahren 300 Kilometer hin für nichts und 300 zurück. Wir kommen dahin, wir nehmen erst noch einen guten Tag und so, aber und dann sage ich, denke mir, die Frau hat ja immer so, kriegt nicht immer alles. Ich war hochintelligente Frau, viel belesen, aber ich denke mir zwischendurch, also die hat ja irgendwie so Aussetzer. Da habe ich da eine Pflegekraft gefragt, ich sage, hat die so Demenzschübe? Ja, hat sie, ja. Und dann sage ich zu der, saßen wir da und sage ich, sie haben immer Rückenschmerzen. Ne? Ja, sagt sie, ich sage, darf ich für sie beten? Habe ich nicht aufgelegt oder bin ich gefangen? Und dann war es für mich erstmal durch. Und kurz Zeit später, wieder ein Anruf. Mutter, also Schwiegermutter, verlangt, dass ich nochmal komme. Sag ich Bettina, okay, ich weiß gar nicht, die kriegt doch gar nichts mehr mit. Was soll ich da denn? Ja, ich weiß gar nicht. Pass auf, was jetzt kommt. Ich gehe auf das Pflegestation, Tür auf. Ich habe noch gar nicht richtig gesagt, hallo Mutter oder guten Tag oder was. Guckt sie mich an und sagt, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Ich sage, kein Problem, falt die Hände, sprich mir nach. Zwischendurch hat sie mal gefragt, was heißt das? Ich sage, Mutter, nicht fragen. Nachsprechen. Und dann hat sie gesagt, und dann hat sie Hände gefaltet. Und dann habe ich gesagt, so, gehen wir mal zu Schwiegervater. Der lag da so ein bisschen apathisch. Und Bettina fing auch an, so mit Glauben. Und so. Ich sage, du siehst doch, der will nicht. Ich schmeiße keine Perlen vor der Säue. Der will nicht. Deine ganze Haltung signalisiert mir, der hat null Interesse, auch nur eine Sekunde an die Ewigkeit zu verschwenden. Ich sage, da brauchen wir gar nicht bei Bett weiterstehen, wir gehen. Und kurz, einige Zeit später starb der Schwiegervater und dann Schwiegermutter. Und da sagt die Schwester, die Bett von Bettina, die ja nur bis zuletzt dann aber bei Schwiegermutter war, da sagt sie, Schwiegermutter hatte ihr Leben lang dunkle Augen. Aber in der letzten Phase ihres Lebens waren ihren Augen klar und hell. Und wisst ihr, das ist die Botschaft, die ich immer gerne damit verbinde. Lass doch Gott mal machen. Wisst ihr, Gott hat das größte Interesse, an dass der Sünder errettet wird, als du es dich jemals anstrengen kannst. Das habe ich nicht gesucht. Ich habe nicht gebetet, Herr, jetzt geht das nach menschlichen Ermessen langsam dem Ende zu. Die kann doch nicht verloren gehen und bla bla bla. Gott hat es gemacht. Und ich war noch nicht mal voller Glaube, Zuversicht. Ich habe gedacht, ich fahre dafür nichts hin. Ich habe nicht gesagt, dass Bettina die Chance nutzen wird, da werden wir nochmal so richtig reingehen in die Materie. Deswegen sage ich jedem, vertrau doch Gott für den, der dir nahesteht, der dir wichtig ist. Wo du sagst, es wäre schön, wenn der Christus annehmen würde, Jesus annehmen würde. Überlass es doch mal Gott. Gott hat diese Situation vorher gewusst, gesehen. Weil ja alle wissen das. Und er hat gesagt, das kommt. Ich mache das passend, wie mit dem Bürgermeister, ich mache das passend. Wie mit Schwiegereltern, ich mache das passend. Da brauchst du nicht zwanghaft eine Gelegenheit herbeisuchen, wenn nicht jetzt, dann nie und nimmer. Das weißt du doch nicht. Sondern Gott macht es. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, und dann komme ich auch noch zum Schluss, das schaffe ich. Jetzt kommen wir nämlich zu dem, wem gebührt einfach die Ehre oder worauf müssen wir achten, wenn jemand sagt, wow, schaut mal, wie viel Bekehrung ich bei mir habe. Es kommt nämlich die Antwort. Und das ist die geistliche Tragödie. Wir müssen jetzt Folgendes immer machen. Von dem Sichtbaren weg in die Übernatürlichkeit verstehen. Ich will dir auch Folgendes sagen, warum die Dinge manchmal so wirken, als hätten einige Leute, es gibt Salbung, das weiß ich, evangelistische Berufung. Aber ich bin davon überzeugt, da geschehen Dinge in der übernatürlichen Welt, die, worauf manche ihr Werk aufbauen können, nur weil andere vorher investiert haben. Denn es heißt Folgendes, im 1. Korinther 3, Vers 5. Nun, was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Was sind denn die Persönlichkeiten, die du manchmal, na, wir haben ja keine Fans, wir, das machen ja nur die YouTuber, da, Influencer und weiter. Sowas haben wir unter Christen natürlich nicht. Wir laufen ja keinen nach und wir, das gibt es ja bei uns gar nicht. Also da ist ja keine Fanpage. Also wie kann man nur so Fan sein und Trikots haben? Und, nein, also das haben wir als Christen nicht. Ist klar, deswegen zieht sich das ist so ein bisschen hier. Und das mag ja auch nur zu der Zeit der Korinther gegolten haben und nicht bei dir. Nun, was ist denn Apollos und wer ist Paulus? Die Schrift sagt einfach, der Apostel sagt, was sind das für Leute? Was nehmt ihr sie wichtig? Warum nehmt ihr sie wichtig? Denn es heißt, Gottes Helfer sind sie. Durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns beiden hat von Gott seine besondere Aufgabe bekommen. Dienerinnen und Diener sind nur Gottes Helfer. Ein Helfer steht nie über den, der sozusagen die Order hat. Ein Helfer bekommt Order, bekommt Auftrag, aber er ist nicht der Auftraggeber, sondern er ist der Helfer, er ist der Macher. Die Schrift sagt, wer sind denn die Persönlichkeiten, die sich wichtig vielleicht auch nehmen und wichtig angesehen werden? Sie sind nur Diener und Helfer Gottes und nicht mehr. Und die haben eine besondere Aufgabe, das ist so. Das Reich Gottes ist bestückt, ich sprach ja gestern kurz darüber, mit verschiedenen Aufgaben, die man annehmen muss, die man akzeptieren, respektieren, was auch immer, und die man tun soll. Wir haben unterschiedliche Aufgaben. Manche Aufgaben wirken etwas hervorgehobener, sage ich jetzt mal so. Aber alles sind nur Helfer. Sind nur Helfer. Und jetzt geht das hier weiter in der Schrift. Und jetzt pass auf, wie das funktioniert. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Das heißt, jetzt komme ich auf den Punkt. Du bist vielleicht, Gott es auch führt, schon geführt hat, was auch immer, du bist mit jemandem im Glaubensgespräch gewesen und die Reaktion war Tendenz null. Du natürlich, egal, den Nächsten bitte, Herr, den Nächsten bitte. Und du hast dich so richtig nach dem evangelistischen ABC ins Zeug gelegt. Und es blieb nur Frustration zurück. Und die Antwort, klugerweise, wie wir alle uns ja auch mal selbst reflektieren müssen, gesund, dass ich kann es nicht, ich lasse es sein. Das ist schon mal falsch, Punkt. Und jetzt verlierst du diese Person aus den Augen. Durch Umstände, die halt nun mal auch so auf dieser Welt zustande kommen können. Und aber diese Person trifft auf eine andere Person, die nicht minder im Glauben redet, vielleicht noch unbeholfener, wie du dein Zeugnis gegeben hast, so richtig professionell, biblisch untermauert und bibelfest treu und beste Übersetzung formuliert. Und diese Person sagt, trifft auf diese Person und gibt vielleicht aus deiner Versichtweise ein nicht so überzeugendes Zeugnis und redet nicht so eingängig. Und die Person sagt, ja, okay, weißt was, hab nichts vor. Ich komme mal mit zu deinem diesem Gottesdienst, schau mir das mal an. Und diese Person bekehrt sich, von der du nichts weißt. Und jetzt stürzen sich alle natürlich auf den, der diese Person mitgebracht hat, der sich auch noch taufen lässt, ich sag mal, der den gesunden Entscheidungsweg geht. Da sagt jeder, sag mal. Wie ist dir das passiert? Das weiß ich auch nicht, mehr auf dem Weg, im Bus und was alles in Kommunikationsebenen gibt. Ja? Und dann hat er gesagt, ich habe Sonntagmorgen, ich wollte nur spazieren gehen. Aber wenn du da eine Stunde sitzen, kriege ich wohl nicht in Ruhe. Ich komme mal mit. Und der bekehrt sich. Und jeder fragt dich dann, wie hast du das gemacht? Sagst du, keine Ahnung. Ich habe einfach gesagt, ich gehe in die Kirche. Und er hat gesagt, Kirche, oh, ja, vielleicht kann ich auch mal hingehen. Und jeder wird fragen, sag uns doch mal, wie wir es machen müssen, damit wir jemanden mitkriegen. Und wenn er nicht vorsichtig ist, fängt er an, ich kann's, ich beherrsche es, ich weiß, wie es geht. Wisst ihr, warum diese Person so eine Offenheit der anderen Person vorfand? Weil du deine Vorarbeit geleistet hast. Du hast gesät. Und ich sage dir Folgendes, die meisten Dienste und Begegnungen, die du haben wirst, sind sehende Dienste. Nicht sehen, sondern säen, ja? Und das meiste, was du investierst in das Leben von Menschen, wirst du als Frucht auf Erden nicht sehen. Und dann heißt es hier weiter, aber Gott hat es wachsen lassen. Also brauchst du dir doch gar keinen Kopf zu machen, Du bist einer, der sieht, einer begießt, was immer. Und Gott schenkt das Wachstum. Nicht du. Nur Gott kann aus dem, was du gegeben hast, das Richtige machen, nicht du. Nicht deine richtige Wortwahl, nicht deine passenden Bibelstellen und was auch immer du darunter sagen kannst. Sondern nur Gott schenkt das Wachstum. Wenn Gott das Wachstum schenkt, da ist doch jede Verantwortung von dir weg. Du kannst nur sehen und so weiter. Und jetzt heißt es weiter, es zählt also nicht, wer pflanzt oder wer begießt. Es kommt alles auf Gott an, der es wachsen lässt. Da frage ich mich, wie Leute sich hinstellen können und sagen, sie holen eine große Ernte für das Reich Gottes ein. Wie kommen sie dazu? So, als wenn es nur durch sie geschehen konnte. Wer sagt nicht, dass Gott hat vorher gesehen lassen durch jemand Dritten? Vielleicht gehörst du nur zu denen, die ihr Leben lang sehen und erst im Himmel sehen werden. Was machst du? Nur weil du es nicht siehst, glaubst du, du hast nichts fürs Reich Gottes getan? Du hast Menschen nicht Christus nahegebracht oder sie haben sich in deiner Gegenwart nicht bekehrt? Du weißt es nicht. Und deswegen sagt Jesus auch zu denen, deswegen machte er weiter. Ich kann ja theologisch in der Auslegung so weit gehen und sagen, derer, die Jesus in Nazareth abgelehnt haben, sind später doch zum Glauben gekommen. Ich sage es jetzt mal ein bisschen, ja? Weil irgendwann klickert das doch bei ihnen. Kann ich machen. Jesus sagt, ihr verkündigt und gebt den Menschen das Evangelium. Und ich, der Herr, lasse es wachsen. Deswegen, wenn jemand allzu groß daherkommt und sagt, ich habe so und so viel Entscheidungskraft, so viel, sagst du, keep smiling. 80% gehen so gleich wieder in die Tonne. Und der Rest, vielleicht war gut, wenn du gut bist, hast du 5% Anteil und die 50% teilen sich auf alle Geschwister, die schon die Vorarbeit geleistet haben. Und übrigens, und ganz, um das gleich vorweg zu machen, 100% schenkt nur Gott das Wachsen und das Entstehen. So einfach kann Evangelium sein, so einfach ist Evangelisation, so einfach sind die Dinge zueinander zu halten. Und dann heißt es, wir beide arbeiten an demselben Werk, der pflanzt und der begießt. Und jetzt kommt ganz was Wichtiges. Ohne Einsatz keine Belohnung. Ist das so? Ja, wenn der Ehemann nicht mal den Tisch abräumt, keine Belohnung, gibt es kein Küsschen. Und kann auch mal die Wäsche aus der Waschmaschine holen. Muss ja auch meinen Männern heute mal was Gutes tun, auch wenn wir kein Männerwochenende haben. Die Bibel sagt, Mann, wenn du eine Frau gefunden hast, hast du etwas Gutes gefunden. Das heißt, ob du sagst, sie ist immer gut. Weil, wenn du überhaupt eine abbekommen hast, sagt die Schrift, da kannst du zufrieden sein, Mann. Ne? Wer eine Frau gefunden hat, hat was Gutes gefunden. Sagt, das muss eine gute Frau sein. So, wenn du überhaupt eine abbekommen hast, sei dankbar. Und der begießt, doch Gott wird jeden nach seinem persönlichen Einsatz belohnen. Kein Einsatz, keine Belohnung. Und jetzt musst du dich entscheiden. Sind deine Frustrationspegel so groß, deine Enttäuschungen so viel, weil du hast nicht sichtbar gesehen, dass da was gesät wurde, was auch Frucht bringt? Also sagst du, ich versuche es gar nicht mehr. Oder du sagst, ich sehe nicht, was ich gesät habe, aber ich vertraue Gott, dass er durch meine Behelfsworte, ja, muss ich ja sagen, durch meine Einfachheit der Worte, so heißt es an anderer Schriftstelle auch, die Einfachheit der Worte, nicht die großen intellektuell aufgesetzten Worte, steht in der Bibel. Durch die Schlichtheit des Evangeliums, nicht diese groß gestandenen Worte, diese Prosa, wo der Herr noch sagen muss, wow, so toll hätte ich das auch nicht formulieren können. Manche formulieren ja Predigten, da musst du sagen, muss Jesus noch sagen. Also wenn ich das gewusst hätte, ich glaube, dann wäre ich effektiver gewesen. Du kannst das ja so gut formulieren. Manche können so gut formulieren, dass du dich denkst, für wen machen sie das eigentlich? Und die Hälfte hat gar nicht verstanden, um was es geht. Ohne Einsatz keine Belohnung. Und die Belohnung kriegst du nicht auf Erden, um dies mal auf den Punkt zu bringen. Ja? Das meiste, was du für Gott einsetzt und machst, wirst du auf Erden nichts abkassieren. Aber Einsatz will er. Und ich sage dir auch in diesem Zusammenhang Folgendes, damit du verstehst, wie Gott ist. Gott hat eine Belegschaft, erfolgreich, stark, siegreich, kurzum, niemand kann ihm wirklich widerstehen. Das sind seine Engel. Wenn du Gott wärst und willst etwas erreichen, ne? Ich war ja nur aus dem öffentlichen Dienst, da wird ja ein bisschen anders getickt. Also eine Firma setzt immer die richtigen, an der richtigen Stelle, wenn sie es versteht, ein, um richtig effektiv zu sein. Da holt man die es können. Sonst geht ja nichts voran. Also wenn du Gott wärst, hättest du gesagt, ich schicke meine Engel auf die Erde, also mit der Belegschaft da unten, Da mühe ich mich ja sonst was ab. Und so recht komme ich mit dem Reich Gottes nicht voran. Also gebe ich mal Tempo, indem ich meine Engel runterschicke. Weißt du was? Das würden wir machen. Aber warum lacht Gott einfach so und sagt, ich nehme dich. Gott nimmt, hat dich genommen, um das Evangelium zu bringen. Wisst ihr, warum er das tut? Damit du das Empfinden mitbekommst, wie Gott empfindet, wenn Menschen, wie sie reagieren auf das Wort. Der Himmel freut sich über einen Sünder, der Buße tut. Das heißt umgekehrt aber auch über die, die Jesus nicht annehmen. Ich sage es mal nicht im Sinne unserer irdischen Schmerzen, aber Jesus, das Empfinden, was du hast, die Traurigkeit, warum tun sie es nicht, widerspiegelt auch Gottes Empfinden. Und Gott lässt dich teilhaben, wie der Himmel tickt, wenn du empfindest, warum nehmen Menschen Gott nicht an. Und die Freude, wenn Menschen sich bekehren. Da sagt der Himmel, so ist das Empfinden im Himmel, wenn ein Sünder Buße tut. Und so ist es aber auch, wenn sie es nicht tun. Und deswegen hat Gott gesagt, ich nehme dich und hole nicht meine Engel runter, was er könnte, sondern ich sende dich, ich sende euch, sagt er. Nicht, ach, wenn ich weg im Himmel bin, schicke ich meine Engel runter. Dann geht das Ganze sowieso schneller. Nein, er sagt, ich will dich. Das heißt, mit allen Empfindungen, mit allen unangenehmen Befindlichkeiten wirst du konfrontiert. Und jetzt musst du dich entscheiden. Machst du weiter? Vertraust du Gott, der Situation herbeischafft, in die du Licht seist und Zeugnis sein kannst? Nicht zwanghaft gesucht? Oder sagst du, ich habe es mal versucht, bin aber irgendwie nicht rangekommen an die Leute, ja? Und du sagst, ich lasse die Finger davon. Dann sage ich, hast du einen Fehler gemacht? Da kriegst du, nur Einsätze werden belohnt im Himmel. Du bist errettet, oder? Kriegst du ein bisschen was ab. Von mir auch kriegst du was von meinem Gold, da, was ich habe gegeben. Aber die Schrift sagt, ohne Einsatz keine Belohnung. Und jetzt kommt der Schlussvers. 1. Korinther 15, Vers 58. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, werdet fest und unerschütterlich in eurem Glauben und tut stets euer Bestes für die Sache des Herrn. Das heißt nicht, du musst dich am besten fühlen, am besten sein, am besten sehen und andere dich am besten denken, sondern tut euer Bestes. Das heißt, das, was du bist, in deiner ganzen Persönlichkeit, Glaube, Menschheit, alles, das bist du und in dem, was du bist, setzt du dich ein. Das ist das Beste. Das investierst du, wie du bist. Und dann kommt das, und das ist die Verheißung, die für die Ewigkeit gilt. Und es mag ja hier und da sein, dass es auch für die Erde ein bisschen was zu sehen ist. Aber das meiste wird es nicht sein. Deswegen freu dich auf den Himmel. Dort kriegst du deine Rechnung präsentiert nicht, aber deine Bonusse, dein Levelbonus ausgezahlt. Ne, da stehen da die Säckchen, da Gold und was auch immer, ja. Und dann stehen da die Zahlen drauf und dann weißt du, ich kriege hier so ein Säckchen und so. Ja, immer nach, und dann sagst du vielleicht, aber im Himmel reden wir auch anders, wir sind ja ganz fern, da ist ja nicht mehr so, wieso der mehr oder weniger. Und dann bist du dann so abgeklärt, sagst du, ja, da ist klar, dass da bei denen 10.000 draufsteht, bei mir 1.000. Denn in der Bibel hat man mir auf Erden schon gesagt, wie es oben sein wird. Ihr wisst, dass der Herr euren Einsatz belohnen wird. Er wird ihn nicht auf Erden unbedingt belohnen, aber im Himmel wird das belohnen. Und deswegen mache ich dir Mut. Bitte um Gott um Kraft. Du darfst gleich an deinem Platz aufstehen und dafür bitten. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht hast du schon mal versucht, dich auch bei angestrengt und das funktionierte nicht. Und hast gesagt, oh, ich eigne mich nicht, ich kann es nicht, das passt nicht. Vielleicht bist du auch im Moment auf den Falschen, in Anführungsstrichen, getroffen. Das heißt aber nicht, dass du was Falsches gesagt hast, sondern der Mensch war im Moment so. Das heißt aber nicht, dass das, was du ihm hast sagen dürfen, dass das fruchtlos war. Keiner von euch, der sich für den Herrn eingesetzt hat, auch Menschen gegenüber, war fruchtlos, war erfolglos. Weil Gott schenkt das Wachstum. Wenn du sagst, ich möchte eine Entscheidung treffen, Herr, gib mir die Kraft, wo Gelegenheiten sind, in der Familie, im Beruf, wo auch immer, dass ich die Kraft bekomme, Licht, Salz und Zeugnis zu sein. Nicht zwanghaft, aber schaff du den Augenblick, wo es mich selbst überrascht, was ich sagen kann, wenn es darauf ankommt, ja? Weil der Heilige Geist gibt. Und setz dich nicht unter Zwang, dass du sagst, ich bin jetzt mit Leuten zusammen, das muss ich das tun, sonst vielleicht, was weiß ich. Wenn du das vielleicht nicht hinbekommst, weil die Umstände das nicht führen, musst du doch Gott vertrauen, dass er auch andere hat, die auch das Zeugnis geben können und der auf anderen Wege denn zu Christus kommt. Versteht ihr, wie das läuft? Du tust nur deinen Anteil geben. Der eine begießt und Gott schenkt das Wachstum. Und so funktioniert Reich Gottes, so funktioniert die Evangelisation. Und auch nochmal für euch hier vor Ort, ihr seid ein Standplatz hier, ein Angebot Gottes für diese Stadt. Und die Stadt, derer, die in dieser Stadt wohnen, wie bei Jesus, müssen eine Entscheidung treffen. Und wenn sie die Entscheidung treffen, uns interessiert der Gottesdienst nicht, irgendwie will ich den Sonntag anders gestalten, dann liegt es nicht an eurer mangelnden Effektivität, noch nicht die richtige Strategie für die Stadt gefunden oder nicht ausreichend vorgebetet, was auch immer. Ihr seid das Angebot Gottes für diese Stadt. Und die Menschen dieser Stadt entscheiden, ob sie dieses Angebot annehmen wollen oder nicht. Und nicht ihr, ihr bietet es an, aber ihr könnt die Menschen nicht ziehen. Der Geist Gottes zieht. Und es bleibt ein ewiges Geheimnis, warum Menschen sich ziehen lassen. Wie viel Anteil, Luther sagte, der Mensch in Sünde ist so gebunden, ohne Gottes Zutun kann er sich nicht bekehren. Es bleibt ein theologisches Geheimnis. Es gibt hier und da theologische Ansichten. Man kann es natürlich Bibelstellen für dies und jenes verwenden. So, wir wissen es letztlich nicht. Ich kann euch nicht sagen, warum ich hier stehe. Und unser mittlerer Bruder, da wissen wir nicht so recht, mein älterer Bruder, ich habe noch drei Brüder, Roman lebt ja noch und der Nils ist verstorben vor 3 Jahren. Er war mal im Glauben, Rainer Bonke sagte immer zu mir, wenn der im Glauben, hochintelligent, wenn der im Glauben geblieben wäre, der hat so viel für das Reich Gottes bewegen können. Wir haben ihn noch am Totenbett besucht, aber ich weiß es nicht. Roman sagt, wir müssen das Gott überlassen, aber er hat bis zuletzt nicht den Anschein erweckt, obwohl er viel gehört hat, früh genug im Glauben war, wie er sich dann letztlich entscheiden tut und hat. Und Roman und ich gehen unseren Glaubensweg und er hat bis zuletzt, also bis er dann lag mit Lungenkrebs, hat er ein weltliches Leben geführt, muss man so sagen. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat er auf der letzten Sekunde geschrieben, er war schon im Morphium, um der Schmerzen willen. Wissen wir nicht. Wissen wir alle nicht. Wir können uns letztendlich nicht erklären, warum du glauben kannst. Deswegen musst du auch, ich sage es jetzt mal an dieser Stelle sehr klar und deutlich, vielleicht hat Gott auch mit dir ein bisschen arbeiten müssen, bis du so zum Glauben rankamst, durchkamst. Deswegen hab auch die Geduld mit dem Nächsten. Gott ist ja auch so geduldig mit dir, oder? Na, du bist ja schon drüber weg. Aber wenn wir uns selber Gottes Gnade zugestehen und Gottes Geduld mit uns, dann musst du es dem anderen auch zugestehen. Ich habe eine ganz einfache, simple Strategie. Strategie habe ich nicht. Haltung. Bete einfach für den, der dir wichtig ist. Und Gott, der mehr Interesse hat zur Bekehrung, zur Umkehr und zur Buße, als wir alle zusammen aufbringen können, der wird dafür sorgen, dass Situationen entstehen, wo du die Menschen erreichen kannst, wo er offen ist, wo er bereit ist zuzuhören. Und was dann daraus geschieht, wie Gott dieses Gesagte zum Wachstum bringt, obliegt nicht unserer Entscheidung, obliegt nicht unserer Kraft. Aber unser Auftrag ist, dort, wo Zeit und Stunde Gelegenheit ist, sie zu ergreifen und zu reden. Überlass Gott alles und sieh nur deinen Anteil und wirf alle Enttäuschungen weg, alle Frustration. Jeder von uns kann in unterschiedlicher Weise Licht, Salz und Zeugnis sein. Und da nützt es auch nichts vor Bruder, Schwester, Zeugnis hier und Zeugnis da und dies und jenes. Ich glaube an ein individuelles Christsein in Jesus Christus. Wir können uns nicht kopieren, nicht vergleichen. Jeder hat ein individuelles Sein in Jesus Christus. Und so wie du bist als Persönlichkeit, so bist du mit Gott unterwegs. Und so wirkst und handelst du. Deswegen sind Zeugnisse irgendwelcher Art, ich habe das so gemacht und so weiter. Das ist, weiß nicht, was das soll. Sondern du tust, was möglich ist. Und wenn du sagst, Herr, ich habe verstanden heute Morgen, worauf es eigentlich ankommen sollte oder was ich habe hören sollen. Ich will eine Entscheidung treffen, dir zu vertrauen, dass wenn der Zeitpunkt ist, ich Licht, Salz und Zeugnis bin. Und was daraus wird, was ich geben kann, daraus wirst du wachsen lassen. Und das obliegt nicht mir. Dann darfst du an den Platz aufstehen und werde ich dafür beten, dass Gott dir diese Motivation und diese Kraft gibt. Wie die Apostel sagen, gib uns die Kraft, furchtlos das Wort zu verkündigen. Wenn du möchtest, darfst du an deinen Platz aufstehen. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke für deine Worte, wo das Menschliches gesprochen ist, war, lass es aus den Herzen und den Köpfen verschwinden. Aber da, wo es auch vom Geist geredet wurde, dann lass es Frucht bringen, lass es sich festsetzen. Herr, ich bete für jeden einzelnen der liebenswerten Geschwister, deine Möglichkeit zu erwarten, dein Handeln zu glauben, dass du Situationen erschaffen kannst, wo Zeugnis gelegt werden kann, gesät werden kann. Und dass jeder Einzelne sich sagt, ich tue nur einen Beitrag. Aber was daraus wirkt, obliegt nicht meiner Vorgehensweise, nicht meiner Kraft und nicht meiner Art und Weise, wie ich es tue, sondern Gott wird daraus das Beste machen. Vater, segne jeden Einzelnen, die auch hier unterwegs sind und hier und da Menschen auf den Herzen haben, wo sie sagen, ich wünschte mir noch mehr, dieser oder jene würde auch zu Jesus kommen. Gib ein tiefes Gottvertrauen. Du wirst dein Werk tun, in deiner Gnade, in deiner Barmherzigkeit, im Namen Jesus. Amen. Ihr lieben Geschwister, ich kann es auch so machen wie gestern. Ich habe das auch nicht weiter erklärt. Der Geist führt unterschiedlich. Ich bin heute nicht in die Reihen gegangen. Ich bin da ganz klar zu mir selber. Wenn der Geist mich nicht zu Menschen führt, gehe ich nicht zu Menschen hin. Catherine Kuhlmann sprach mal 1973 auf der Weltpfingstkonferenz in Jerusalem. 75 ist sie gestorben, 73 hat sie noch dort gedient. Und sie hatte ja einen ausgewiesenen Heilungsdienst und rief einfach in das Auditorium hinein und sagt zu den Leuten, du hast das und das und Gott heilt dich jetzt. Auf den Punkt genau. Und dann war sie dort auf der Weltpfingstkonferenz und fing an zu predigen. Ich lese alles nachzulesen, es gibt da nur eine autorisierte Biografie von ihr. Da steht es drin. Und dann fing sie an zu reden. Und das erste Stunde ging. Und die sogenannten Honoration, die vorne saßen, weißt du, die VIPs, die standen schon auf, erzürnt und sagten, was soll das? Die Bibel muss sie uns nicht erzählen, die kennen wir selber. Wir wollen Heilung hören. Und hat man sich später angesprochen, hat gesagt, und irgendwann ging das los. Dann hat sie gesagt, du hast das, du bist geheilt, du hast das und so. Und dann hat man sie gefragt, Catherine, du bist auf einer Weltpfingstkonferenz der Pastoren, da brauchst du dir doch nicht erzählen, Bibel brauchst du nicht predigen. Du sollst deine Heilung ausrufen. Und da hat sie gesagt, wenn der Heilige Geist nicht anfängt, mich zu führen, dann kann ich doch nichts tun. William Branham, genau, da muss er hat ja in späteren Jahren leider Gottes sich total vergaloppiert, William Branham, hat aber anfänglich des Dienstes exakt wirklich Prophet gewesen, hat einen Fehler gemacht, er hat angefangen zu lehren, anstatt den Lehrer, den er hatte, lehren zu lassen und prophetisch zu dienen, hat er sich das ja auch nur angemaßt zu lehren und dann bis heute, es gibt ja auch noch Gruppen, eine Gruppe, die ihm da nachfolgt, hat sich dann theologisch total verrannt, furchtbar verrannt. Aber prophetisch war er in den Anfängen seines Dienstes exzellent. Und er sagte immer, ich musste warten, bis der Engel neben mir stand. Und dann konnte ich prophezeien. Das heißt, Gott hat mit jedem Propheten eine unterschiedliche Vorgehensweise. Und wenn die Salbung sich nicht dahingehend einsetzt, dann tut der Prophet tunlichst auch nichts reden. Ich könnte jetzt sagen, der Herr ist mit euch zufrieden. Rainer Bonke hat mal gesagt, wenn manche Leute Christen meinen, Gott müsste zu ihnen reden, dann sagt er redet nicht zu dir, weil er mit dir zufrieden ist. Die Frauen reden ja meistens mit den Männern, was zu sagen gibt, ne? Soll ich noch eine Nacht länger bleiben, können wir uns mal so richtig. Männer brauchen auch Seele, oder? Sonst hätte ich das gemacht, aber gestern hatte ich nach vorne gerufen und dann floss das prophetische Wort. Aber ich bin immer, sobald ich die Kanzel betrete, bin ich offen für die Führung des Heiligen Geistes. Und wenn es mir nicht so gegeben ist, gehe ich auch nicht los. Ich sammle sicher irgendwas daher. Wo käme ich denn hin? Sondern ich warte auf das Einsetzen. Und die Salbung hat nur vor der Verkündigung gewirkt, aber sie hat nicht jetzt eingesetzt, in das Prophetische hineinzugehen. Aber ich möchte den Menschen einladen, wenn du irgendwas hast, und sei es welche Art von Gebrechen, ich lege dir die Hände auf. Ich glaube an die heilende Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube daran. Und das ist, glaube ich, um es mal so zu sagen, gemeindlicher Auftrag. Gemeinde sollte auch ein Ort sein, wo Menschen kommen und sagen so, auch wenn das nicht da vielleicht das Predigtthema ist, aber das Angebot sollte da sein. Wir legen die Hände auf, wir beten mit den Kranken. Wir geben einen Raum, wo der Heilige Geist hineingehen kann. Wenn du sagst, das möchte ich. Oder wenn es dir darum geht, was die Schrift sagte, gib uns die Kraft. Vielleicht sind einige, und das glaube ich, unter uns hier, die sagen, ich wünsche mir diese Kraft. Nicht, dass du den Heiligen Geist nicht hast. Nicht, dass du Jesus nicht hast. Aber es gibt so Augenblicke, da brauchen wir die Kraft aus der Höhe. Wisst ihr, was ich meine? Als Jesus im Garten Gethsemane war, da kamen die Engel und stärkten ihn. Bei Jesus. Wenn Jesus das nötig hat, dann haben wir das allemal nötig. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube an die Kraftzuführung des Heiligen Geistes in der Vollmacht. Gib mir Kraft oder gib uns Kraft, sagten die Apostel. damit wir weiterhin Licht, Salz und Zeugnis und Zeug. Gib uns die Kraft, mutig zu sein. Wenn Menschen da sind, die sagen, ja, ich brauche diese Kraft, ich brauche diese Zuversicht, ich brauche aber auch eine Berührung nach Geist, Seele und Leib, dann werde ich dir die Hände auflegen und vertraue dem Heiligen Geist, dass er es tun wird, in übernatürlicher Weise. Wenn du magst, kannst du nach vorne kommen und dann werde ich das noch tun.